SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Adventszeit ist auch Mistelzeit. Misteln, das sind diese immergrünen, kugeligen Pflanzen, die ein bisschen wie Nester in den Bäumen sitzen. Ein prima Adventsschmuck. Aus Misteln lassen sich Sträuße und Kränze binden. Mit Kerzen sind sie eine hübsche Tischdeko. Oder man hängt einen Mistelzweig über den Türrahmen. Ein Kuss darunter soll ja Liebesglück bringen. Nur auf Streuobstwiesen können Misteln richtige Probleme machen, gerade in Zeiten des Klimawandels, sagt der baden-württembergische Streuobstfachmann Markus Rösler.
Misteln entziehen dem Baum sowohl Wasser als auch Nährstoffe. Bei wenigen Misteln macht es wenig aus, aber bei vielen Misteln wird es zum Problem. Speziell, wenn der Baum sowieso unter Trockenheit und unter Dürrestress leidet.
Darum Misteln schneiden, das hilft den Apfelbäumen. Mehr dazu später im Gespräch mit Markus Rösler. Zum Winter gehört für viele auch Skispringen im Fernsehen. Aber was, wenn es zu warm für Schnee ist? Wir checken, ob Skispringen auf Kunststoffmatten, wie im Sommer, eine Alternative sein könnte. Auch wenn sich's bei uns gerade nicht so anfühlt, 2024 wird ziemlich sicher das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Was wir schon lange vermutet haben, bestätigt auch der neueste Bericht des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Schuld daran, das ist nicht überraschend, ist vor allem die menschengemachte Erderhitzung. Wir verbrennen schlicht zu viel Kohle, Öl und Erdgas. Da gibt es aber auch noch andere Hitzetreiber. Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima mit den Hintergründen.
Das Wetterphänomen El Niño tritt alle paar Jahre auf und sorgt dafür, dass das Wasser im tropischen Pazifik wärmer wird. Das treibt weltweit die Temperaturen von Luft und Meer in die Höhe und verändert das Wetter. 2024 führte El Niño zu mehr Hitzewellen und Überschwemmungen, ebenso wie Dürren. Zum Beispiel die im Amazonasgebiet 2024. Schon der El Niño 2016 brachte ein Rekordjahr. Und auch 2024 wirkte er als natürlicher Verstärker der menschengemachten Erderwärmung. Auch Vulkane tragen dazu bei, dass 2024 das wohl wärmste Jahr werden könnte. Der Unterwasservulkan Hunga Tonga schleuderte 2022 schon gewaltige Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre. Anders als Schwefeldioxid verstärkt Wasserdampf die Erderhitzung, da er Wärme speichert. Laut Forschenden der Universität Oxford trug dieser Effekt dazu bei, die globale Temperatur weiter Richtung 1,5 Grad Limit zu treiben. Aber auch generell beeinflussen vulkanische Erosion, also winzige Partikelchen, die durch Vulkanausbrüche in die Luft gelangen, das Wetter und können Rekordwerte verstärken. Feinstaub aus der Schifffahrt hat in der Vergangenheit die Erderwärmung sogar gebremst. Wie ein Sonnenschirm reflektieren die Feinstaubteilchen in der Luft das Sonnenlicht. Doch durch strenge Vorschriften, die die Feinstaubemissionen in der Schifffahrt verringert haben, ist diese kühlende Wirkung zurückgegangen. Das bedeutet, nun erreichen mehr Sonnenstrahlen die Ozeane und können die auch erwärmen. Auch dieser Effekt kann laut Forschenden 2024 zur globalen Erderwärmung beigetragen haben. Ein weiterer Faktor ist die verstärkte Sonnenaktivität. 2024 befand sich die Sonne im Höhepunkt ihres 11-jährigen Aktivitätszyklus und sendete damit mehr Energie als üblich zur Erde. Diese erhöhte Aktivität zeigte sich in diesem Jahr auch in verstärkten Polarlichtern. Auch wenn dieser Effekt im Vergleich zu Treibhausgasen kleiner ist, begünstigt er in Kombination mit El Niño die Rekordtemperaturen. Das alles ändert aber nichts daran, dass der menschengemachte Klimawandel der Haupttreiber für den generellen Trend zu immer heißeren Jahren ist.
Immer heißere Jahre. In den sowieso schon heißen Regionen der Erde halten die Menschen die Hitze kaum noch aus, besonders in Megametropolen. Weil alles zu betoniert und versiegelt ist, staut sich die Hitze umso extremer. Singapur in Südostasien zum Beispiel ist nur 130 Kilometer vom Äquator entfernt. Hier ist es 365 Tage im Jahr heiß und schwül und es wird jedes Jahr schlimmer. Aber Singapur ist auch sehr wohlhabend, effizient und erfindungsreich. Darum versuchen Forschende nun mit allen Tricks, die Stadt wieder einigermaßen runterzukühlen. Florian Barth berichtet.
Wer durch Hinterhöfe und Gassen in Singapurs Chinatown geht, der sieht die vielen weißen Elektrogeräte an den Häuserwänden. Klimaanlagen ohne Ende. Fast alle kühlen damit die Räume runter, weil es immer so heiß und schwül ist. Aber die Anlagen sind ein Teil des Hitzeproblems, sagt Lu Jung-Yolanda, die an der Uni nachhaltiges Design studiert. Die Klimaanlagen blasen noch mehr Hitze nach draußen. Die Stadt heizt sich also noch mal schneller auf als die Umgebung. Was die Situation in Singapur weiter anheizt, das extreme Wachstum. Immer mehr Bewohner, immer mehr Beton. In Singapur sind die Temperaturen in den vergangenen Jahrzehnten doppelt so rasant gestiegen wie im Rest der Welt. Vera Sekaran will einen kühlen Kopf bewahren im Klimawandel. Er ist ein Singapurer Urgestein, hat aber selbst auch noch täglich mit der Hitze zu kämpfen. Es ist 10, 11 Uhr morgens und jetzt nimmt die Luftfeuchtigkeit noch zu. Vera Sekaran ist Architekt und Botaniker. In Singapur nennen sie ihn den Pflanzenflüsterer. Seine Waffe gegen den Klimawandel so simpel wie effektiv. Vertikale Grünflächen an Gebäudewänden. Man kann das fühlen, wenn ich hier näher an das Gebäude rangehe, dann merke ich schon, wie die Hitze weniger wird. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff und nutzen meine Atemluft für die Photosynthese. Wenn man diese Biochemie überall in der City hätte, dann würde der CO2-Gehalt signifikant runtergehen und auch die Hitze. Das macht einen großen Unterschied. Er steht vor dem begrünten Parkhaus mitten in Singapur. 30 verschiedene Pflanzen Arten wachsen an der Wand. Das Bewässerungssystem sorgt für nötige Nährstoffe. Zweimal im Monat stutzen Arbeiter das Grün. Langfristig ist das sogar günstiger als eine klassische Betonfassade. Die Klimaanlagen kosten für drinnen sind niedriger. Da spart man eine Menge. Also ein paar Dollar für Pflanzen auszugeben, um viele tausend Dollar einzusparen, das ist ein gutes Geschäft. Die Begrünung an Häuserwänden kann einen riesigen Temperaturunterschied ausmachen. Fassaden, die pflanzenbewachsen sind, sind manchmal stolze 5 Grad kühler als Flächen aus Stahl und Beton. Doch allein mit Begrünung kommt auch Singapur nicht gegen die steigenden Temperaturen an. Darum bauen sie hier nun luftiger und nachhaltiger. Zum Beispiel das neue Universitätsgebäude. Obendrauf Solarzellen, netto null Emissionen. Hier lehrt auch Professor Vera Sekaran. Er verrät uns das Geheimnis der kühlen Architektur, wo den Studierenden ein einfacher Deckenventilator zur Abkühlung reicht. Hohe Wände, offene Fassaden, im Gebäude zieht's und das soll auch so sein. Das Gebäude ist so ähnlich aufgebaut wie ein Wald. Wie bei unterschiedlich hohen Bäumen sind manche Gebäudeteile hoch, manche niedrig. Wir müssten versuchen, die Architektur des Waldes in den Städtebau zu übertragen. Wir können uns vieles von der Natur abschauen, das ist entscheidend. Singapur bezuschusst nachhaltige Architektur und verfolgt langfristig ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 1 Million neue Bäume gepflanzt werden. Und es soll so viele Parks in der City geben, dass jeder in der Stadt in höchstens 10 Minuten im Grünen ist. Singapur begreift sich als Motor für Südostasien im Kampf gegen steigende Temperaturen und investiert Milliarden. Der reiche Stadtstaat kann sich das im Gegensatz zu anderen Entwicklungsländern allerdings auch buchstäblich leisten.
Vom heißen und schwülen Singapur in ein bekanntes Wintersportzentrum im Schwarzwald nach Titisee Neustadt. Da findet am Wochenende auf der größten Naturschanze Europas der Skisprung-Weltcup der Männer statt. Der Anlauf und der Hang der Schanze ist mit Eis und Kunstschnee präpariert. Das geht, weil es kalt genug war, um sogenannten technischen Schnee herzustellen und weil eine Skisprungschanze vergleichsweise wenig Schnee braucht. Aber wenn es in Zukunft noch wärmer oder der Winter kürzer wird, muss sich auch der Skisprung anpassen. Die Lösung könnte das Landen auf Matten sein. So Ski zu springen, wie man es im Sommer tut. Martin Thiel über die Schneealternative Kunststoffmatte und die Zukunft des Skisprings.
Im Schwarzwald in Titisee Neustadt auf der größten Naturschanze Europas wird nur Ski gesprungen, wenn man ausreichend Schnee hat oder Schnee produzieren kann. Und klar ist, Skispringer definieren sich als Wintersportler und dazu gehört eben Schnee, sagt Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger. Auf grasähnlichen Matten zu landen wie im Sommer wäre eine Umstellung.
Ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig, weil wir sind ja doch alle irgendwo nur Wintersportler und auf dem Schnee aufgewachsen.
Aber die Winter werden kürzer und die Schneefallgrenze wird sich durch die Erderwärmung nach oben verschieben. Das bekommt auch der Skisprung-Weltcup-Zirkus zu spüren. Im November 2022 wurde deshalb zum Auftakt im polnischen Wisła erstmals auch im Winter auf Matten gesprungen. Es ist also möglich. Und für den mehrfachen Skisprung-Weltmeister Karl Geiger könnten Matten die Zukunft des Skispringens sichern.
Es ist eine Chance, einfach auch zum Zeigen, man muss nicht unbedingt Schnee produzieren, sondern es würde auch ohne gehen, wenn es zu warm wäre.
Und das wäre klimafreundlicher, weil viel Energie und Wasser gespart werden könnte. Das Problem, auf den herkömmlichen Matten, die sich auf den Anlagen befinden, bleibt der Schnee nicht liegen. Sie müssen mit Netzen, die den Schnee halten, ausgestattet werden. Schneit es nicht, kann darauf aber nicht gesprungen werden. Ein Dilemma. Die Alternativen sind Matten, auf denen das ganze Jahr über gesprungen werden kann. Sie liegen nur nicht auf den Weltcup-Schanzen, wo im Winter gesprungen wird, so Jens Reindl von der Firma Mr. Snow, die Ganzjahresmatten herstellt.
Im Unterschied zu den aktuellen Systemen hält unsere Matte den Schnee fest. Das heißt, man braucht keine Zusätze mehr, kein Netz, das ausgelegt werden muss. Der Schnee kann im Winter aufgebaut werden und in der gesamten Zeit kann man trotzdem weiterhin Skispringen, also wirklich 365 Tage im Jahr.
Für die Organisatoren von Titisee Neustadt ist das Mattenspringen aber keine Option. Es gibt schlicht keine Matten. Schließlich ist die Hochfirstschanze die größte Naturschanze Europas. Und das Wetter der letzten Wochen spielte mit. Es war kalt genug, um mit Schneekanonen Schnee zu produzieren. So Schanzenchef Yannick Bechlin.
Genug Schnee haben wir Gott sei Dank aktuell, aufgrund von einer guten Wetterlage.
Zur Not hätte man noch den Hochfirstgletscher. Schnee, der im letzten Winter produziert wurde und unter Folien übersommert hat. Genügend Schnee für eine Schanze. Für alpines Skifahren im Schwarzwald ist diese Art des Snowfarming allerdings keine Option.
Und wir bleiben in Baden-Württemberg. Das Ländle ist nicht nur bekannt für den Schwarzwald, sondern auch für seine Streuobstwiesen. So hübsch zur Obstblüte. Der Lebensraum Streuobstwiese gerät aber von vielen Seiten unter Druck. Immer neue Baugebiete, Straßen und Schienen, mangelnde Pflege und nicht zuletzt der Klimawandel. Dabei wäre es wichtig, Streuobstwiesen zu erhalten und zu fördern. Warum, erklärt Dominik Bartoschek.
Unten auf der Wiese ein reich gedeckter Tisch am Ameisenbuffet. Oben in den knorrigen Bäumen die Nisthöhle. Für den Grünspecht ist die Streuobstwiese idealer Lebensraum. Genauso wie für rund 5000 andere Tier- und Pflanzenarten, darunter Vögel, Fledermäuse, Schmetterlinge, Insekten, Moose. Damit ist so eine Streuobstwiese ein echter Hotspot der Artenvielfalt. Und das, obwohl es sich nicht etwa um Wildnis handelt, sondern um einen vom Menschen geschaffenen Lebensraum, dem ursprünglich mal ein reiner Effizienzgedanke zugrunde lag. Motto: eine Fläche, doppelte Nutzung. Die Bäume wurden wild verstreut auf der Wiese gepflanzt, verschiedene Sorten und Arten, verschieden alt, verschieden groß, und dazwischen weideten die Tiere oder wuchs das Gras für die Heuernte. Doch das war einmal. Heute dagegen heißt Obstanbau, Hochleistungsbäume stehen eng in Reih und Glied in Plantagen, bequem zu ernten und gut für Maschinen erreichbar. Die Streuobstwiese ist deshalb gefährdet. Bundesweit gibt es nach einer Schätzung des NABU aus dem Jahr 2022 noch etwa 250.000 Hektar, eine Fläche etwa so groß wie das Saarland. Klingt erstmal nach viel, doch Mitte des vergangenen Jahrhunderts war die Fläche noch 6-mal so groß. Viele Bäume sind aber seitdem der Flurbereinigung oder Industriegebieten, Neubausiedlungen, Verkehrswegen zum Opfer gefallen. Am meisten erhalten geblieben ist in Baden-Württemberg, heute das Streuobstland Nummer 1 in Deutschland. Geschätzt jeder zweite Streuobstbaum wächst hier. In vielen Landstrichen sind die Wiesen mit den alten, knorrigen Bäumen nach wie vor landschaftsprägend. Aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es noch große Bestände, zum Beispiel im Saargau, ganz im Westen des Landes. Ihren Wert als Biotop und Lebensraum, unter anderem für den Grünspecht, behalten Streuobstwiesen übrigens nur dann, wenn sie vom Menschen auch regelmäßig gepflegt werden. Unter anderem Förderung und viel ehrenamtliches Engagement von Vereinen und Initiativen sind deshalb nötig.
Zur Pflege von Streuobstwiesen gehört auch, Misteln zu schneiden. Jetzt in der Adventszeit sind die Misteln mit den weißen Beeren beliebt als Deko oder zum Basteln. Aber für Streuobstbäume kann die Laubholzmistel mit ihren Saugwurzeln zur Gefahr werden. Besonders in Zeiten des Klimawandels. Darüber habe ich übers Internet mit Markus Rösler gesprochen. Der Landschaftsökologe kommt aus dem Streuobstland Baden-Württemberg. Er ist Landtagsabgeordneter für die Grünen und gleichzeitig Streuobstfachmann des Naturschutzbunds NABU.
Global, das Gespräch.
Herr Rösler, ein Kuss unter Mistelzweig soll Glück und Liebe bringen. Was sagen Sie als Mistelfachmann? Ist da was dran?
Die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt und es ist eine schöne Redensart und natürlich sollte man sich immer so oft wie möglich küssen, alle diejenigen, die man lieb hat. Aber ob das jetzt wirklich Glück bringt, ich glaube, das hängt an den Leuten, die sich küssen.
Aber auf Streuobstwiesen kann die Laubholzmistel ja zu einem echten Problem werden. Wie verbreitet ist die Mistel in Deutschland denn inzwischen?
Die Mischel ist inzwischen in nahezu ganz Deutschland weit verbreitet. Es gibt Untersuchungen inzwischen auch aus norddeutschen Großstädten wie Hamburg und Berlin, wo sie sich massiv ausbreitet. Und der Klimawandel, die Erwärmung, begünstigt diese Ausbreitung, genauso wie die schlechte Pflege. Das weiß man schon seit fast 100 Jahren aus der Schweiz, dass bei schlechtem Pflegezustand in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg die Bäume voll mit Misteln wurden und dann auch tatsächlich bei starkem Befall Obstbäume, insbesondere Apfelbäume, gefährdet sind, überhaupt überleben zu können.
Wie genau schadet die Mistel den Apfelbäumen denn?
Misteln entziehen dem Baum sowohl Wasser als auch Nährstoffe. Bei wenigen Misteln macht es wenig aus, aber bei vielen Misteln wird es zum Problem. Speziell, wenn der Baum sowieso unter Trockenheit und unter Dürrestress leidet.
Was bedeutet das denn für die Artenvielfalt, wenn sich die Misteln zu stark vermehren?
Also am Anfang ist es natürlich eine Erhöhung der Artenvielfalt, weil es gibt auch einige Insektenarten, die auf die Mistel spezialisiert sind. Wenn aber natürlich irgendwann der Baum keine Photosynthese mehr produzieren kann, weil alles grün zugewuchert ist von der Mistel und der Baum anfängt abzusterben, dann gibt es zwar am Anfang sicherlich noch ein paar Insekten und ein paar Pilzarten, die wiederum vom Totholz profitieren. Also das ist so ein langer, dynamischer Prozess. Aber wenn der Baum natürlich irgendwann mal ganz umgefallen ist, dann ist natürlich all dasjenige, was charakteristisch ist, vom Grünspecht über andere Arten, dann auch verschwunden.
Wenn auf meinen Apfelbäumen Misteln sitzen, wie genau werde ich die wieder los?
So schnell wie möglich wegschneiden. Dann, es gibt so Spezialbohrer, die nennen sich Forstner oder Kegelbohrer. Mit denen kann man die Misteln, wenn sie nur zwei- oder dreijährig sind, versuchen noch an dem Standort, wo sie klein sind und reingewachsen sind, rauszubohren. Wenn die Misteln größer geworden sind, dann hilft tatsächlich irgendwann nur noch den Ast abzusägen, auf dem sie drauf sind, weil verschiedene Versuche, da mit schwarzen Folien oder sowas die Flächen abzudecken, wo die Misteln sich verbreiten, waren nicht erfolgreich. Also dann mit der Säge ran und ansonsten alle 3 Jahre die Misteln systematisch vom Baum runternehmen, weil die Fruktifizierung, also diese weißen Beeren der Misteln, die gibt's im Grundsatz nur alle 4 Jahre. Und deswegen muss man mindestens alle 3 Jahre, aber eigentlich besser alle 2 Jahre dann den Baum regelmäßig von Misteln befreien.
Weil sich die Misteln über diese weißen Beeren verbreiten, richtig?
Ja, die Beeren fallen im Baum auf weiter unterliegende Äste. Die Mistel verbreitet sich von daher ganz allein weiter auf dem Baum. Und zusätzlich wird sie über Vögel wie die Misteldrossel oder die Münzgrasmücke verbreitet, die sogar im Zuge des Klimawandels länger bei uns über den Winter dableiben und deswegen die Mistel noch weiter verbreiten, als das früher der Fall war.
Viele glauben ja, die Mistel sei besonders geschützt. Das stimmt aber nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Sie stand vor langen Jahrzehnten in einigen wenigen Bundesländern auf der roten Liste. Das ist aber auch vorbei. Also jeder kann die Misteln runterschneiden, wie er lustig ist, auf dem eigenen Grundstück natürlich sowieso. Das ist einfach eine Pflegemaßnahme, eine ganz normale, so wie wenn ich sage, ich schneide irgendeinen alten Ast ab oder einen, der mir zu weit runter oder rauf wächst. Misteln zu schneiden ist eine ganz normale Pflegemaßnahme.
Oft wachsen die Misteln ja ganz schön weit oben im Baum, da braucht man eine lange Leiter und das ist ein ganz schöner Aufwand und schwindelfrei muss man auch sein. Ist das ein Grund, warum viele Wiesenbesitzer die Mistel wachsen lassen?
Die schlechte Pflege von den Hochstammobstbäumen, die gilt für den ganzen Baum, egal ob in 2 Meter oder in 6 Meter Höhe. Und es hängt auch sehr stark mit den schlechten Preisen für Mostobst zusammen. Der NABU hat an verschiedenen Stellen Aufpreisvermarktung initiiert. Dann ist das Interesse größer, wenn die Bewirtschafter für 100 Kilogramm Obst 25 oder mindestens 20 Euro kriegen. Dann fangen sie auch an, ihre Bäume wieder zu pflegen. Dann wird der Pflegezustand der Bäume wieder besser. Aber insgesamt ist der Pflegezustand in Deutschland und darüber hinaus schlechter geworden, weil das Obst aus Plantagen zumindest betriebswirtschaftlich günstiger zu produzieren ist. Wenn ich das volkswirtschaftlich betrachte, sieht es anders aus, weil in Plantagen 30 bis 40 Mal gespritzt wird, also oder Wirkstoffeinsätze sind. Das ist also eine der intensivsten Kulturen, die wir in der Landwirtschaft in ganz Europa haben. Deswegen ist es schon wichtig zu sagen, Streuobst Äpfel kaufen, Streuobst Birnen kaufen und die Säfte daraus im Lebensmitteleinzelhandel gezielt nachfragen.
Sie sind auch Grünen-Politiker. Was unternimmt denn die Landespolitik genau, damit die Misteln auf Streuobstwiesen nicht überhand nehmen?
Das Land Baden-Württemberg hat ja jetzt gerade erst seine Haushaltsberatungen im Finanzausschuss abgeschlossen und Geld für Streuobstbau zur Verfügung gestellt. Über 1 Million Euro pro Jahr und langfristig auch noch mehrere Millionen Euro zusätzlich, um im Streuobstbau vorwärts zu kommen. Es wird jetzt am Landwirtschaftsministerium liegen, das da federführend ist, zu sagen, geben wir das mehr aus für Baumschnitt, geben wir das mehr aus beispielsweise für innovative Vermarktung von Streuobst oder geben wir das mehr aus für weitere Projekte zur Mistelbekämpfung. All das ist möglich und all das wird jetzt 2025 vorbereitet und entschieden.
Sagt Markus Rösler. Er ist Abgeordneter der Grünen im Landtag Baden-Württemberg und Streuobstfachmann des Naturschutzbunds NABU. Ich habe mit ihm über die Laubholzmistel auf Streuobstwiesen gesprochen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Der NABU will wissen, ob sich die Misteln weiter ausbreiten und wo. Darum haben die Naturschützer im Netz ein Monitoring gestartet und rufen dazu auf, Misteln zu melden. Jetzt im Winter kann man die immergrünen Pflanzen an den sonst kahlen Bäumen gut erkennen. In Baden-Württemberg liegen Mistel-Hotspots zum Beispiel im Rheintal, am Bodensee und im Großraum Stuttgart. Misteln melden geht unter nabu-naturgucker.de/meldeportal. Bei den aktuellen Meldeaktionen finden Sie auch die Misteln. Streuobstwiesen sind ja Teil der Kulturlandschaft. Jetzt schauen wir mal auf die Wildnis, also Flächen, wo sich die Natur weitgehend frei entwickeln kann. Wir fordern ja oft den Schutz tropischer Regenwälder, aber wie sieht's eigentlich mit ungestörter Natur in Deutschland aus? Kürzlich wurde erstmals in einer Studie zusammengetragen, wie viele großflächige Wildnisgebiete es bei uns gibt. Eigentlich sollte Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 2% seiner Landfläche große Wildnisgebiete ausweisen. Und, was soll ich sagen, Ziel verfehlt. Alice Thielsonnen.
Großflächige zusammenhängende Wildnis, die macht derzeit in Deutschland erst 0,62% der Landesfläche aus. Das ist also noch weit entfernt von dem 2%-Ziel, das man ja eigentlich schon 2020 erreichen wollte. Und selbst wenn man noch Gebiete dazu zählt, die schon konkret geplant sind, also in den nächsten Jahren dazukommen würden, dann liegen wir bei 0,73%, immer noch weit weg vom 2%-Ziel. Unter den Bundesländern rangieren Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ganz vorn, wenn es um Wildnis geht. Rheinland-Pfalz belegt das Mittelfeld und Baden-Württemberg ist Schlusslicht. Schlusslicht, weil es ein kleinteilig strukturiertes Land ist, da ist das schwierig mit gleich viel Wildnis am Stück. Schlusslicht aber auch, weil es am politischen Willen mangelt, sagen die Autoren. Die Untersuchung wurde von der Heinz-Sielmann-Stiftung, der Naturstiftung David und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt vorgelegt. Wildnis, das heißt vom Menschen weitgehend in Ruhe gelassene Gebiete. Mit möglichst großflächigen Wildnisgebieten gibt man vielen Tier- und Pflanzenarten wichtigen Lebensraum und sie bedeuten Klima- und Hochwasserschutz. Die Nationalparks sind hierbei das A und O, das zeigt die Studie ganz deutlich. Was wir derzeit an Wildnisgebieten haben, die Hälfte dieser Fläche machen allein 5 Gebiete aus. Das sind die großen Nationalparkflächen in Bayern oder der Müritzer Nationalpark, das sind Flächen deutlich über 10.000 Hektar groß. Der Nationalpark Schwarzwald in Baden-Württemberg, der Nationalpark Hunsrück-Hochwald in Rheinland-Pfalz, beide jeweils mit Wildnisgebieten über 7.000 Hektar. Wildnis, das können Wälder sein, Heide oder Sandwiesen. Wildnis kann aber auch entstehen auf ehemaligen Militärflächen oder wo früher Bergbaugelände war. Die Studie hat sich auch angeschaut, was gibt es denn noch an Potenzial für Wildnis in Deutschland. Das sind geschätzt fast 600.000 Hektar. Und damit wäre man sogar über das 2%-Ziel hinaus. Es sind Hochrechnungen, aber die Autoren sagen, es ist machbar.
Wir verfolgen die Sache weiter. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, bis zum nächsten Mal.